Es ist immer schade, wenn Leute Uhren haben, die sie einfach nur kaufen und gerade ins Banksafe tun und man sie nie mehr sieht. Ja, ja. Uhren sind bei uns gemacht fürs Handgelenk und das ist mir auch wichtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bayertag oder Videopodcast. Ich freue mich ganz sehr, heute in einem speziellen Ort zu sein, nämlich im Hotel Baurolac, da in Zürich am See. Und ganz speziell im Fumoir, also im Raum, wo man normalerweise feine Zigarren, Cognac oder sonst einen guten Wein kann geniessen kann nach einem guten Essen. Und als mein Gast habe ich niemand anders oder niemand geringeres als Andrea Kracht. Er ist wie mir ein Familienunternehmen, hat eigentlich einen sehr interessanten Lebenslauf, auf den gehen wir nachher rein. Aber ich freue mich sehr, jetzt nach einer gewissen Zeit wieder einen Bayertag machen mit so jemandem Prominentem, wo aber doch eben irgendwie immer ein bisschen ein Mysterium bleibt für die meisten Leute, am Andrea Kracht. Herzlich willkommen.
Danke, René. Es freut mich, da bei dir da beim Bayertag mitzumachen.
Vor allem, wenn es bei dir die Heim ist, da
ja, genau.
Eigentlich in deinem zweiten Wohnzimmer.
Fühlt man sich wohl.
Ja, es, genau. Man fühlt sich wohl generell, ob im Pavillon, im Garten oder eben auch da im Restaurant Pur, wo für mich als Reif Gost war. Und ich freue mich jetzt wirklich nach längerer Zeit wieder einen Bayertag mit jemandem machen, der mir sehr sympathisch ist und den ich auch gesehen habe, als ich jetzt ein Studium betrieben habe, dass wir einen ähnlichen Lebenswerdegang gehabt haben. Miteinander, nicht miteinander, aber in dem Sinne auf unterschiedlichen Branchen, aber doch beides typisch schweizerische Gewerbe. Fangen wir doch gerade an, wenn es dir recht ist. Also, so der Borac ist ja nicht erst seit vorgestern da, seit 1844, ist das übrigens das Hotel, das da am See ist, eines der prominenten Hotel, bevor diese Bahn in den Hauptbahnhof gefahren ist, nämlich mit dem Schiff noch in Zürich angekommen. Es hat einmal am Bellevue ein grosses Hotel noch gegeben. Und das ist also historisch sehr wichtig, weil Zürich hat sich unglaublich verändert, auch in dem Quartier, seit ihr da eure Tore aufgeschlagen habt. Das Hotel hat, so wie ich jetzt gehört und gesehen habe, 119 Zimmer, da davon, nein, und, nicht da davon, und 27 Junior Suiten und nochmal zusätzlich 18 Suiten.
Das heisst, nein, inklusiv.
Inklusiv, ja. Also
in also total. 119 Schlüssel.
Ja.
Und dann inklusive deren Aufteilung von Suiten und Junior Suiten.
Jetzt wollte ich schon wieder grösser machen, ja. Als du bist, aber ich weiss ja,
dass ab und zu wäre schön, wenn man mehr Zimmer hätte. Speziell jetzt die letzten 3 Monate. Ja. Ist unglaublich, wie das läuft. Also da könnte man jedes Zimmer mehr gut gebrauchen.
Man sieht ja, dass in Zürich Hotel nach wie vor wie fast Pilz zum Boden ausschüsst, also nicht nur in der 5-Sterne-Kategorie, aber ich habe jetzt gerade gesehen, gut, es gehen auch andere wieder zu, wie das Continental, und entstehen neu, aber Nachfrage nach Zimmer
ja, ist in den letzten Jahren ist die Stadt Zürich sehr gewachsen, mhm. Also punkto Hotelangebot, aber der Markt ist auch immer da gewesen, und ja, du hast recht, also Corona hat uns jetzt ein bisschen gebremst.
Am Anfang, ja, auf jeden Fall. Ja. Da wird ich auch gerade etwas einflechten. Du bist einer der wenigen Hoteliers gewesen, der das Hotel immer offen gehalten hat. Also unabhängig auch von Kriegen im Zweiten Weltkrieg. Das Hotel Borac war immer offen gewesen. Und jetzt wegen Corona haben wir die nur, wir haben ja vorhin gehört, 119 Schlüssel oder Zimmer, sogar nur 7 Gäste. Und trotzdem hat man entschieden, am Hotelgast zu lieben, eben offen zu bleiben. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken als Gewerbebetreibende in Zürich, dass ihr das macht, weil es ist für uns sehr wichtig. Ich sage immer, wenn es ein Hotel gut gab, vor allem der 4- und 5-Sterne-Hotel, dann geht es uns in unserem Business auch gut. Wir arbeiten irgendwie zusammen und auch mit den gleichen Kunden. Und darum ist es sehr wichtig, dass nicht alle in der Krise gerade zumachen. Und wir haben ja müssen zumachen, leider als Detailhandelsgeschäft, eine gewisse Zeit, aber wir sind immer wieder froh gewesen und haben auch immer diese Zeiten genützt, um unsere Kundendienstleistungen auch dann anzubieten. Und es ist umso verdankenswerter, dass ihr das eben gemacht habt.
Ja, also wir haben das Glück gehabt in der Schweiz, dass wir nie haben müssen Hotels schliessen. Es hat Länder gegeben, wie in Deutschland, Italien, ja. Frankreich auch, da mussten die Hotels schliessen. Wir haben nie geschlossen. Wir haben, also ich glaube, seit 1844, genau, der Gründung von unserem Hotel, ist das nie geschlossen worden. Und wo wir dann, was ist das gewesen, der 16. März, das ist wie ein Schock gewesen, oder? Und da haben wir natürlich gedacht, ja, was machen wir? Wir sind bis im März ist Belegung sehr, sehr gut gewesen. Wir haben einen Rekord ja. Winter gehabt. Und dann kommt da eben der 16. März und fast von einem Tag auf den anderen.
Stornieren einfach reingekommen,
wie ja. Und wir haben natürlich ein paar Gäste gehabt, die wohnen länger bei uns. Und die sind natürlich dann auch geblieben. Mhm. Und ja, das hat gedauert so einen Monat, den ganzen Monat März, April. Und dann im Laufe vom Mai und dann im Sommer ist es wieder einiges besser gegangen, sind wir immer so zwischen um die 30-40% gewesen.
Ja.
Im Sommer letztes Jahr ein bisschen besser. Und dann ist ja wieder die neue Welle gekommen. Dann haben wir müssen nach Weihnachten Restaurants wieder schliessen. Mhm. Obwohl wir eigentlich während der ganzen Zeit haben wir unsere Halle als Restaurant offen gehabt für die Hotelgäste. Und eigentlich von dem her haben wir immer einen Restaurantbetrieb gehabt.
Ja. Ja, ich weiss, das war ja eine paradoxe Situation, dass gewisse Hotels haben die Hotelgäste weiter müssen oder können bedienen, aber man hat trotzdem nicht können von aussen.
Ja. Nein, das ist wichtig, dass du das betonst, weil oder für mich persönlich, ich bin ja da jeden Tag im Hotel tätig, ich bin jeden Tag da. Und ab dem 16. März hat es natürlich für viele Leute hat sich die ganze Normalität hat sich verändert, ja. Oder? Du hast nicht mehr können wahrscheinlich in dein Geschäft, oder dein Geschäft ist geschlossen gewesen.
Genau, ich kann schon können, aber nicht mehr das machen,
richtig.
Was ich am liebsten mache.
Aber ich bin nach wie vor, wir haben das Hotel offen gehabt, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Gästen, mit der Halle, Restaurant und so weiter. Aber wenn man dann daheim bleibt, wenn man das Homeoffice hat und oder weil das Geschäft geschlossen ist. Und ich habe das immer mir versucht vorzustellen, wenn man dann jeden Tag Zeitungen liest. Und also zum Beispiel jetzt, ja, jetzt muss man ein Restaurant schliessen, weil ja, dort quasi ist es, verwünscht man den Virus, oder? Wir haben unsere Halle nie geschlossen. Wir haben Restaurants offen gehabt, während dem Sommer letztes Jahr. Wir haben sozusagen keine Infektionen gehabt. Ja. Von Mitarbeitern noch Gästen. Oder? Und in den Zeitungen liest man immer, ja, die Restaurants müssen geschlossen werden, weil dort tut man sich infizieren. Das ist einfach nicht für uns jetzt die Realität gewesen. Und zum guten Glück.
Und ich finde es auch gut. Ich habe ja auch versucht, so viel wie möglich Geschäft zu machen und einigermaßen gutes Jahr auch im 2020 zu realisieren. Natürlich mit meinem Umsatzrückgang. Aber ich habe gesehen, dass auch bei uns gewisse Kollegen einfach zugemacht haben und lieber sich vom Bund das Geld zahlen haben, für das es gar nichts macht. Und das ist einfach auch dann jemand, die noch ein bisschen ungerecht sagen wir, Mensch, jetzt kommen die gar nichts machen, am Geld über für den ganzen Betriebsausfall und wir, die uns bemüht haben, mit dem Risiko auch eben möglicherweise sich anstecken oder wir haben auch mit dem Problem gelebt von den Lieferengpässe von unseren Lieferanten, weil sie eben auch nicht haben immer können kontinuierlich produzieren oder auch im Nachverkauf. Und das ist für uns eben auch genauso wichtig wie der Verkauf. Und dann haben wir einfach auch müssen uns immer nach der Decke strecken und dann haben einfach gesagt, ich mache lieber gar nichts und der Bund wird uns dann schon entschädigen, wie die ganze Unternehmensbranche.
Ja, ja.
Und das ist einfach ein bisschen schwierig, aber ich habe trotzdem gefunden, lieber gehen wir durch eine Krise erhobenen Hauptes, als dass wir gerade schon Bückling machen und sagen, wir machen lieber gar nichts, was auch möglich gewesen wäre, aber das haben wir nicht wollen. Und das haben uns auch Kunden sehr, sehr gedankt. Also ich habe sehr viele Kunden gehabt, die es unglaublich geschätzt haben, dass wir mit ihnen telefoniert haben. Selbst auch so Videokonferenzen oder so Buyer Talks, die sind sehr gut angekommen in dieser Zeit. Ich habe gesagt, man spürt einfach, dass man uns nicht fallen lässt, dann, wenn irgendwo mal ein Problem ist.
Ja. Nein, wir haben bis vor Corona haben wir bis zu 350 Mitarbeiter bei uns. Und natürlich ohne die Kurzarbeit wäre das gar nicht möglich gewesen, weiterzumachen.
Eben, da haben wir auch geschätzt.
Oder? Kurzarbeit und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Mhm. Natürlich haben wir doch einen riesen Umsatzrückgang gehabt, aber wir haben auch können, Kosten reduzieren. Und so weit ist das eigentlich nur okay gewesen, aber sicher ein sehr schwieriges Jahr und also nicht zum Wiederholen.
Nein. Fall. Wir haben auch gesagt, wir wären dann noch bereit für einen weiteren Lockdown, aber wir müssen ihn nicht unbedingt sehen und wir hoffen wirklich auch im 2022, dass mit den Massnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, wirklich durchkommen und man sieht jetzt schon wieder eine ganz leichte Lockerung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute eine Perspektive haben, dass es nicht ewig wird, so sein, wie es jetzt ist.
Ja.
Also danke vielmals, dass du da so offen und ehrlich auch reflektiert hast über den Punkt. Wenn man gerade über etwas hat, wo jetzt vom Staat ist, gerade aktuell, ich habe es gerade gestern in der Nachricht gehört, man redet jetzt davon, dass man 0,0 Promille Alkohol will einführen. Also das heisst, wenn wir bei dir vorbeikommen, im Pavillon schön essen, wie viel kann ich noch trinken bei dir, ohne dass ich gerade Spermi muss abgeben, wenn es vor dem Barrel nachher ein Konto macht. Ist nicht angenehm für uns Gewerbetreibende oder respektive für dich speziell, wo Alkohol schenkt. Wir geben den Kunden auch ein bisschen Alkohol im Geschäft, aber wir schauen natürlich, dass das nur verkaufsbegleitend ist und nicht als ein Essen. Wie wirst du, oder was ist deine Meinung zu dem Thema? Weil ich glaube, 0,0 heisst dann wirklich kein Tropfen.
Ja, ist sehr negativ natürlich. Ich meine, es ist ja vor, ich weiß nicht, wann das war, vor wie vielen Jahren ist es begrenzt worden auf
0,8 auf 0,5.
Genau.
Die EU auch,
Und schon dazu mal ist das nicht so einfach gewesen.
Mhm.
Aber ich glaube, man hat sich gut daran gewöhnt. Und ich denke, das ist eine gute Limite. Man sieht es ja doch von den Resultaten, von den Unfällen, nehme ich jetzt mal an. Und natürlich würde uns das doppelt, wie soll ich sagen, beeinträchtigen, weil wir haben ja unsere Weinhandlung.
Ja, stopp.
Oder? Und 50% von unseren Kunden in der Weinhandlung sind Hotels und Restaurants. Und wenn es natürlich reduziert wird auf ein Null, ich weiß nicht, wie das sich dann dort auswirken. Also das heißt, ich weiß nicht, ob das so ist. Also das heißt, wenn du ein Glas Wein trinkst am Abend in einem Restaurant, nur ein kleines Gläschen Wein, dann hast du mehr als 0%, oder? Und ich denke, dann darfst du das Auto nicht nehmen. Und,
im Prinzip ist.
Also das wäre schon sehr, sehr negativ.
Ja. Aber du weißt, wir Schweizer sind ja gerne so, dass wenn wir sogar 130 km auf der Autobahn fahren, freiwillig sagen wir fahren 29, über Konsequenzen nachher sind wir uns aber dann auch über die nicht immer ganz konsequent bewusst, dass wenn man nämlich dann schnell fährt, man heute eben auch dementsprechend muss Busse zahlen. Ich glaube auch, das sendet unter Umständen ein komisches Signal aus. Ich habe verstanden, dass es angeblich die EU auf das 0,0 kommt. Da gibt es ja gewisse Länder wie Schweden und so, wo schon immer spezielle Probleme gehabt mit Alkoholismus oder auch Finnland. Und da ist eben immer die Frage, soll man da immer alle quasi Strafe für etwas, wo in einem Einzelland das Problem ist. Ich glaube, es ist gut, wenn man da nicht einfach nur vom Staat entschieden wird, sondern dass vielleicht das Volk auch noch mitreden. Wir haben ja auch jahrelang nicht dürfen auf der Autobahn Alkohol ausschenken. Jetzt dürfen wir es und jetzt sollte man es gerade wieder quasi zurücknehmen. Ich komme auch nicht ganz
durch. Also ich frage mich, wie das dann ist in Ländern wie Frankreich, Italien. Also,
wo man ja leben tut.
Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und in Frankreich dazu mal, wo man das reduziert hat, ist es ja jetzt ja die Werbung immer gegeben, ist es un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Also, oder ist es deux verres et trois verres les dégâts? Aber Aber wenn man null Gläser darf trinken, ich weiß nicht.
Nein. Also. Ich sehe es wie du. Ich hoffe, dass man da schon auch noch die Vernunft ein bisschen walten lässt, weil und wenn es dann halt nur 0,3 wäre, weil vielleicht wird es einfach nicht wollen, bei 0,5 bleiben, aber man müsste noch ein Restding haben, weil selbst wenn man eine Banane oder sonst etwas isst, hat man auch schon das Risiko, dass man unter Umständen, okay, wenn sie ja, ein bisschen älter ist, fangen zu agieren oder auch ein Sausen, ein Traubensaft. Eben, was ist denn noch überhaupt trinkbar schlussendlich? Das hast du schon richtig gesagt. Und für dich ist es umso mühsamer als die Weinhandlung auch eben sehr viele Restaurants und sonstige Zwischenhändler beliefert, die Wein verkaufen. Ja, im Prinzip will ich mal über deinen Werdegang ein bisschen reden. Du bist nämlich, wie ich eigentlich, fast ein bisschen mit der Wut, weil ich auch in deinen Prozess, wie du nach der Ausbildung gemacht hast, du bist in Le Rosé gewesen, das ist bei Roll. Die haben dann auch Filialen gestartet, was kein Nachteil ist, im Winter. Ein strenges Institut, aber dafür mit sehr wohlhabenden und interessanten Leuten, wo man sicher auch nachher ein Leben lang in Kontakt bleibt. Hast du auch Gäste heute im Hotel, die du von dieser Zeit her noch kennst?
Sehr viele, sehr viele. Ich bin, wie vielleicht die meisten Leute nicht wissen, oder sie stellen sich vor, dass ich jetzt da aufgewachsen bin im Hotel, und dass ich als Kleiner da überall in den Gang gespielt habe.
Das geht
so
eben
weiter.
Nicht unbedingt in einem Borolach.
Und nein, das ist eigentlich gar nicht der Fall gewesen. Ich bin ziemlich jung in das Internat gegangen, im Le Rosé, in Roll. Die Schule ist auch im Winter in Gstaad. Und das ist eigentlich so gekommen, weil mein Vater hat den Besitzer von dieser Schule dazu mal erkannt. Und mein Vater ist ja aufgewachsen in Zürich während dem Krieg und hat dann sein Vater, mein Großvater ist sehr jung gestorben, und mein Vater gerade nach dem Studium hat dann quasi das Hotel übernommen in der Führung.
Also er ist reingerutscht, er hat müssen übernehmen.
Richtig, es war meine Großmutter gewesen, die während der Krieg das Hotel geführt, das ganze Unternehmen geführt hat. Vielleicht ein Nebenpunkt, wir haben immer in der Familie sehr starke Frauen
gehabt. Ja, auch.
Und dann ist mein Vater sehr früh reingekommen und er hat nie in seiner Schulzeit wirklich die Gelegenheit gehabt, viel zu reisen oder Sprachen zu lernen. Und das muss man haben, wenn man so ein Hotel führen, dann musst du Sprache können, du musst die Welt kennen, weil von dort kommen ja die Gäste, du musst den Markt kennen. Und das hat er nicht unbedingt gehabt. Und er hat dann gesagt, meinen Kindern möchte ich die Möglichkeit geben, den Horizont zu erweitern, Sprache zu lernen im internationalen Umfeld aufzuwachsen. Und das ist das Rosé wirklich, das ist es heute noch sehr, sehr gut. Meine Tochter ist ja auch dort gewesen.
Wo jetzt im Hotel anfängt zu arbeiten.
Wo vor zwei Wochen angefangen hat.
Ja, genau. Es ist schon etwas wieder passiert, seit wir unsere Fotoreportage gemacht haben über das Hotel, wo in der neuesten Ausgabe von Beyond ebenfalls porträtiert ist. Eine sehr schöne Story mit dem Andrea. Und ich wirklich muss sagen, man ist auch dort beeindruckt, wenn man mal hinter Kulissen von einem Hotel wie das Borolac sieht, was es da hat. Und schauen Sie es Beyond an. Ich empfehle jemanden, man soll Bayern-Tags anschauen, wenn es etwas ist mit der Aktualität. Aber das Beyond hat immer einfach einen guten Feedback auf Sachen, die einfach per se da sind, ohne dass man es aber gesehen tut. Und man darf in die heiligen Hallen, wo da Möbel restauriert wird, wo Malerarbeiten gemacht werden, wo Kleider aufgearbeitet werden, wo Hotelgäste. Ja, und weiss ich noch, wie viele andere Sachen. Man hat fast nicht mehr daraus ausgesehen. Abgesehen von den 3-4 Küchen, die das Hotel Borolac hat. Also, es ist sensationell. Lesen Sie es bei Anti, also Nummer 33. Jetzt aber eben in Le Rosé, da bist du gewesen. Du hast, ich muss vielleicht ganz kurz sagen, dein Vater war der Charles Krach gewesen. Und er war sehr befreundet gewesen, auch mit meinem Vater, dem Theodor Bayer. Und die beiden haben einiges zum Boden ausgestampft. Ich komme dann nachher noch drauf zurück, bezüglich Golf oder auch Club Borolac. ich weiss einfach, dass er den Mängel, was vielleicht nicht klassisch in der Hotellerie aufgewachsen ist, hat er wieder durch seine menschliche Qualitäten können kompensieren. Aber ich finde es ganz genial, dass dem Usen er gesagt hat, nur das Beste soll meinem Sohn passieren. Weil eben, es ist immer so, es ist viel besser, man kann das Handwerk von der Pike auflernen. Du bist nachher in die Hotelfachschule in Lausanne gegangen.
Richtig, also ich habe da im Rosé habe ich das Baccalauréat français gemacht. Mhm. In Frankreich. Und dann ich habe eigentlich nicht so gewusst, was ich möchte später machen. Mhm. Und mein Vater dazu mal ist auf dem Verwaltungsrat gsi von der Hotelfachschule Lausanne. Die ist ja dann neu gebaut worden in Chalet-à-Gobet. Mhm. Und da ist er auf dem Verwaltungsrat gsi und mein Vater hat mir dann gesagt, du, wir haben das Hotel, wir haben auch in der Familie noch das Hotel Excelsior Ernst in Köln gehabt. Ja. Oder wir haben zwei Hotels in der Familie. Wieso machst du die Hotelfachschule? Und da ich ja in Roll gsi bin, das ist zwischen Lausanne und Genf, ich habe den Ort sehr gut gekannt, bin oft in Lausanne gsi, habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und das ist noch, ja, ist sehr speziell gsi, weil ich habe dann dort in der Hotelfachschule angefangen und dazu mal ist es noch gsi, das erste Jahr hast du Küche gemacht, das zweite mhm. Jahr Restaurant, das dritte Jahr und dann noch ein halbes Jahr dazu Administration, Rezeption und so weiter. Also das erste, du bist da reingekommen und am ersten Woche, ersten Tag bist du gerade in der Küche gsi. Ja. Hast du müssen Rüebli schälen, Zwiebeln schälen und so weiter.
Tannenbunzen nehme
ich an. Und ich habe gedacht, und das machst du dann, weißt du, während Stunden ja. und Stunden. Ich habe gedacht, was mache ich da? Ich bin im falschen Film, oder? Okay. Und dann, aber sehr schnell habe ich mir dann oder, vorgestellt, ja, wir haben ja ein Hotel, oder? Mit einer grossen Küche, mit über 50 ja. Köchen. Die machen ja das Gleiche, oder? Jeden Tag. Und dann sehr schnell habe ich dann den Bezug sofort gefunden, zu was wir da haben, ja. was unsere Leute da jeden Tag machen. Und ja, ziemlich schnell hat es mich gepackt, oder? Ja. Und seitdem hat dann abgeschlossen und dann schon während der Schule hast du ja deine Praktikum während mhm. 5 Monaten jedes Mal. Da bin ich schon in England gsi, in St. Moritz, in Monte Carlo. Und nach der Schule bin ich lange in Paris gsi, in Frankreich.
Im Hotel Ritz,
glaube ich. Im Hotel Ritz.
Nicht die schlechteste
Adresse. Nein, es ist eines der schönsten Hotels, ja, wirklich.
Ja, absolut.
Dort bin ich fast 2 Jahre in der Küche gsi. Ja. Ein Jahr im Restaurant, dann Administration. Also, habe alles wirklich von der Pike auf durchgemacht. Dann mein Vater einen guten Freund gehabt. Der ist Direktor gsi im Dorchester in London dazu mal. Der Udo Schlendrich, ein Österreicher. Und der ist auf dem Board gsi vom Cornell University in Ithaca, New York. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, jetzt fertig da, Andrea da in Paris und in Europa. Wenn er möchte Hotellerie wirklich kennenlernen, dann muss er nach Amerika gehen. Und ich habe gedacht, oh, in Amerika, die dazu mal noch die Hiltons und, ja, und wie sie alle geheißen haben.
Die ganz groß.
Ja. Aber dann hat er mir das organisiert, dass ich da die Cornell University im Sommer kann ein Studium machen. Und dann habe ich dort einen Job gefunden in Dallas, Texas, 1 Jahr lang. Okay. Und nach einem Jahr habe ich, ja, 1 Jahr in Dallas, das hat mir gelangt. Da habe ich etwas gefunden in New York und bin ja fast 3 Jahre in New York gewesen. Und dann wieder zurück, das war 1990 gewesen. Mein Vater war dazu mal nicht mehr so wohl gewesen. Und ich dachte, es ist eine gute Zeit, dass ich jetzt zurück ins Familiengeschäft komme. Ja, 1990.
Lass mich ganz schnell etwas sagen, um eine Parallelität aufzuzeigen. Ich bin auch mit 15 in die Handelsschule in Neuburg, die Ecole Supérieure de Commerce, habe dann nachher gerade auch noch die Tourmacherschule in La Chaux-de-Fonds besucht und zum grossen Dank bin ich auch noch in Lausanne nachher sehr fast gewesen und den Managementkurs machen, dass man überhaupt keine saure Geschäft für man seinerzeit müssen, neben der Lehre auch noch, wie ein Wirt ein Patent oder einen Nachweis gehabt, dass man auch weiss, Lohnbuchhaltung und wie man Werbung und so weiter macht. Und da bin ich ja nachher auch in Deutschland, in Amerika arbeiten, mit Kollegen von uns. Ich habe mir immer gesagt, wenn du Fehler machst, mach sie woanders nicht bei uns. Oder? Okay, aber ja. Interessant ist, du hast gesagt, in Amerika hast du nach einem halben Jahr bist du eigentlich froh gewesen, dass du einen Text aufgehört hast. Ich habe in San Francisco geschafft bei Tiffany und Shreve Company und muss ehrlich sagen, ich wäre noch gern länger geblieben, aber mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt, wie dann bei dir, dein Vater, dass ich nicht mehr ganz wohl gefühlt habe. Und ich habe aber gelernt, in Amerika, vor allem in unserer Branche, in der Uhren- und Schmuckbranche, wie man es nicht sollte machen. Ich weiss nicht, hast du das vorher damit angetan, dass vielleicht in Texas...
Nein, gut, in Texas ist einfach... ich meine, das war 1985.
Bin ich auch in Amerika?
1985 und... Dazumal ist Dallas
$2.80 der Schweizer
Franken. Ja. Ist Dallas noch sehr lokal gewesen. Ja. Dort hat's wenig internationale Kundschaft gegeben. Und dort hat's ein Hotel gegeben. Das heisst immer noch The Mansion on Turtle Creek. Und das ist dazumal eins von den Top 3 Hotels gewesen in Amerika. Und darum bin ich dazumal dort hin. Aber eben das Jahr dort, man hat es dann gesehen und ich wollte nach New York, doch sehr international ist und doch auch sehr gute Hotels gehabt hat.
Noch immer hat. Also.
Immer noch
New York hat, ist wirklich für mich in Amerika, auch wenn ich es früher nicht geliebt habe, aber es ist der Melting Point.
Aber man hat wirklich gelernt, mehr so ein bisschen das Management. Ja. Nicht mehr wissen, wie man das Restaurant, Küche betreibt und so weiter, aber so das Management von einem Unternehmen und ein bisschen auch dazu mal, wie man mit den Leuten umgeht und ein bisschen das Positive, das haben wir bei uns nicht so gehabt, dazu mal. Wir sind, also ich kann mich erinnern, so in diesen Jahren, dass wir alle die Vollsternhäuser, wir sind das Barolac oder wir sind das, wer auch immer, das Ritz in Paris und da ist halt irgendwie eine andere Einstellung gewesen. Und ab den 90er Jahren, wo mehr das anglosaxonische Kultur in die Hotellerie reingekommen ist, haben wir wirklich gelernt, das Positive und für die Mitarbeiter. Ja. Aber auch gegenüber den Gästen und so, das hat sich sehr gewandelt, im
Guten. Positiv, ja. Also in dem Fall bin ich froh, ich weiss, dass in Amerika Klimalage immer das Wichtigste ist, jedem Hotel, speziell in Texas. Und das ist etwas, was in der Schweiz Hotellerie erst jetzt sehr spannend ist, auch weil jetzt der Erde sich immer mit erwärmt hat. Jetzt jede Hotel müssen nach Weg suchen, zum Restaurant, wo keine Aircondition haben, dann im Sommer grosse Probleme. Heute noch überhaupt die Leute anzuziehen.
Gut, dazu mal, wo wir unseren grossen Umbau hatten, den 90er Jahren, haben wir das Haus quasi saniert.
Ausgehöhlt, ja.
Und wir haben dann die ganze Klimaanlage geplant in den Zimmern. Mhm. Und dazu mal ist noch Frau Koch Stadträtin gewesen. Und dann hat es geheißen, ja, Klimaanlage, nein. Das gibt es nicht in den Zimmern. Ja. Und wir haben dann sofort natürlich einen Rekurs gemacht und haben mir einen Brief geschrieben, dass, wenn wir keine Klimaanlage haben in den Zimmern, können wir kein Leading Hotels mehr sein und so weiter. Also wir haben dann quasi die, dazu mal Spezialerlaubnis gewesen, dass wir haben können in allen Gästezimmern Air-Conditioning installieren.
Haben die dort individuelle Anlage oder haben die Zentrale gehabt, wo dann die einzelnen Zimmer angesteuert
haben? Also, wir haben, die erste Generation war eine Hauptzentrale mit dann so grossen Kanälen.
Kannst du ja unserem Geschäft genau gleich noch.
Und dann bei der Renovationen, hat man dann das System mit dem Splitgerät, wo es dann kleine Leitungen braucht.
Ja,
und das ist auch die Zeit gewesen, wo wir sind, glaube ich, das zweite Unternehmen, es ist, glaube ich, die Schweiz zurück, da am Ufer, sind wir das erste Hotel gewesen, wo das Seewasser braucht für Kühlung von unseren Zimmern, aber auch dann das Heizen
im
Winter, oder? Und heute fahren wir seit über 25 Jahren, glaube ich, haben wir unsere Energie vom Zürichsee.
Genial.
Und ganz wenig, wir brauchen ganz wenig Gas.
Gratuliere. Ja. Gas sogar, das ist auch noch interessant.
Ja, Gas, wir haben umgestellt. Von Öl auf Gas dazu mal. Aber wir brauchen ganz wenig.
Ja. Das ist super. Wenn man kann sich mehr oder weniger autark versorgen im Sommer, wie
speziell
im Winter.
Speziell in den, was man heute hört, dass man vielleicht in ein paar Jahren
keine Stromlücke werden.
Dass man Stromlücke
hat. Wobei eben trotzdem sollte man weiter Elektroauto haben. Weißt, Politik weiss man dann nicht mehr ganz genau, was sie will. Und man kann es eigentlich nicht mehr richtig machen, wenn man es wirklich versucht zu verstehen. Etwas anderes Wichtiges in Amerika, weil in New York ist, glaube ich, so ein bisschen dein Ort, dein zweites Zentrum geworden, neben Zürich. Nicht zuletzt auch, weil du deine jetzige Ehefrau, also die Ehefrau, kennengelernt, das heisst Gigi Kracht. Und sie ist ja, glaube ich, aus New York, sie ist ja auch sehr affin zu New York. Ihr habt eine Wohnung dort, was sehr praktisch ist, wenn man dort und ist. Das in Manhattan oder sind ein bisschen außerhalb?
Also in Manhattan.
In Manhattan, ja. Gut.
Wir haben dort eine Wohnung seit über 10 Jahren jetzt, weil meine Frau ist aus New York. Mhm. Sie ist ursprünglich aus den Philippinen. Mhm. Ist aber im Alter von 5 nach Amerika gezogen. Zuerst in Kalifornien, Pasadena. Und dann ist die Familie nach New York gezogen und sie ist quasi dort aufgewachsen. Sie ist ziemlich so eine New Yorkerin.
Ich merke, vom Umgang, sie ist international, sie ist offen, extrovertiert. Das ist schon
richtig,
ist auch ein bisschen eine ganze Tür. Meine Frau ist auch Asiatin. Und sie ist auch anders als ich. Und wir suchen das auch, weil wir vielleicht die Sachen, die wir selber nicht haben, haben wir gerne in unseren Ehefrauen.
Ja, und das kann man
habe
so.
Habe jetzt vielleicht viel gesagt, aber...
sehr diplomatisch hast du das sehr gut gesagt.
Wir haben gelernt zu überlegen, beide.
Nein, sie ist dort aufgewachsen und ich bin tätig geworden in den Leading Hotels of the World, bin Vizepräsident geworden und jetzt seit 11 Jahren bin ich Präsident Chairman for the Leading Hotels of the World und der Hauptsitz ist ja in New York und darum bin ich oft eben in New York immer gewesen und bin immer in die Hotels gegangen und meine Frau ist dann oft mitgekommen und dann haben wir gesagt, es wäre doch schön, wenn wir dort eine Wohnung haben und das ist wirklich etwas Tolles. Ja.
Nochmal, auch eine interessante Seite, die man vielleicht auch an dir nicht gekannt hat. Aber wie schon gesagt, Gigi ist ja eine, die auch am Hotel ein bisschen etwas bringt. Sie ist die Kunst in den Garten. Ich durfte dabei sein dieses Jahr, auch andere Jahre. Ist das immer eine sehr schöne Ausstellung, die man damals macht, in den Monaten August, September, glaube ich, oder September, Oktober.
Also, es heißt, das ist die Art in the Park.
Art in the Park, ja.
Und das machen wir immer. Also es war jetzt das 16. Mal.
Das 19. Mal.
Und wir machen das immer am Wochenende vor der Woche von Art Basel.
Genau.
Also immer am Anfang Juni.
Die gibt es, glaube ich, noch nicht so lange wie euch. Ihr habt sie früher angefangen, eine neue Ausstellung. Oder ist es immer parallel gelaufen?
Immer parallel.
Immer.
Und das Jahr ist es jetzt im September gewesen, weil Art Basel Corona. Ist im September dann gewesen, wegen Corona. Aber sonst ist es immer im Juni, wo wir die Skulpturenausstellung haben, Art in the Park, in unserem Park. Und die dauert dann immer so bis, also in den letzten Jahren immer bis zu der Street Parade. Weil dort,
wenn die jetzt stattfinden.
Genau, würde. Dann haben wir ja viele Leute im Garten und das geht nicht Ort. Mit den Skulpturen, oder?
Es gibt viele und, Leute in meinem Alter, die sehr gut können aushalten können, Streetbreaker, aber lieber hinter einem
genau.
Zaun
ja,
in
ja.
einem Garten vom Borla.
Nein, also, ja, wie du sagst, sie hat sich da wirklich, sie hat da etwas viel geleistet,
initiiert. Ja.
Initiiert in den letzten Jahren. Und
das ist ein Trend, das ist im Moment wahnsinnig populär.
Ja, und wir, haben auch, in unserem Haus seit vielen Jahren viel Kunst.
Ja, sehe ich überall.
Ja, auch in dem Raum, das ist unsere Cigar Lounge. Und da haben wir einen Schweizer Künstler, der Dieter Roth.
Ja.
Ist ein Schweizer, hat eine deutsche Mutter, aber ist in der Schweiz aufgewachsen. Das ist ein sehr vielseitiger Künstler gsi, ist in der 1998 glaube ich verstorben und das Bild da zum Beispiel, das ist die famöse Tischmatte, er nannte das. Das ist quasi
auf
dem Tisch sein Arbeitsumfeld, wo er immer wieder Skizzen gemacht hat, etwas angelegt hat. Das ist sehr interessant, muss das ein bisschen näher anschauen. Er hat ganz lustige Sachen drin. Und dann, man sieht es da nicht auf dem Podcast, aber man hat da zwei Fotografien vom Duncan, von Picasso.
Wow.
1957, mein Jahrgang. Und das ist eine Grafik von Picasso. Auf Linoleum.
Also das, was wir am Boden haben, die Uhren,
genau.
Atelier, damit eben...
und das sind Originalstücke aus der Familie, von der Privatsammlung, von der Picasso-Familie.
Machst du bald schon Konkurrenz der Kronenhöhle oder Kronenhalle, wie wir gerne sagen?
Ja gut, wir haben viel mehr so die Contemporary Art.
Ja.
Auch im Restaurant Baus haben wir wirklich fantastische Kunst. Aber auch im Hotel, in der Halle. Wir haben in der Halle, das vielleicht noch eine schöne Nebengeschichte, haben wir einen wunderschönen Botero, wo du vielleicht mal gesehen hast.
Wahrscheinlich haben wir gesehen.
Das ist eine grosse Wassermelone. So ein Still Life, eine grosse Wassermelone. Mhm. Und der Botero ist ja bei uns seit 50 Jahren ist er ein sehr guter Gast. Mm. Und wo wir unsere Halle renoviert haben, haben wir ein Bild gesucht und wir haben die Boteros Zeichnungen immer sehr gut gefallen. Er hat ja die große Skulptur und er tut auch immer die Fat Ladies und die dicken Personen malen. Und das wäre natürlich nicht gegangen bei uns in der Halle. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig gewesen. So. Von den Gästen her muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das Still Life von dieser Wassermelone ist wunderschön. Und wie sind wir zu dem gekommen? Das ist eigentlich, wieso meine Frau Art in the Park angefangen hat, vor circa 19 Jahren. Meine Frau, sie schreibt sehr gut.
Ja.
Und sie macht ab und zu Interviews von Persönlichkeiten. Hat dann mal den Botero interviewt an einem schönen Sommertag auf unserer Terrasse. Und sehr schnell haben sie sich angefreundet.
Funke, ja.
Und der Botero hat dann meiner Frau gesagt, du Gigi, wieso machst du da nicht eine Skulpturenausstellung in dem schönen Park?
Ja,
ich gebe dir oder ich lehne dir aus schöne Fat Ladies, so die grossen Skulpturen. Und so hat das Art in the Park angefangen. Und wo wir dann die Halle renoviert haben und das Bild gesucht haben, haben wir den Herr Botero gefragt, ob er nicht etwas hätte für uns. Und auch der Botero ist von seiner Privatsammlung, das Bild ist bei ihm im Esszimmer gestanden, wo er wohnt, in Italien, glaube ich. Ja.
Aber die Melone ist schlussendlich als Auftragsarbeit entstanden, weil er gewusst hat, sie kommt dort her.
Nein,
oder hat die schon gut gemacht?
Nein, das ist in seiner Kollektion. Und er hätte die eigentlich wollen behalten, aber er hat gesagt,
da passt
weil er das Borlaug so gern hat, das wäre ein schöner Nachgang.
Er will gerne seine Bilder sehen, an dem Ort, wo er gerne
und ich habe ihm auch versprochen, das Bild, das bleibt dort, oder? Nicht da gibt es keine Spekulationen. Ja. Das kennst du ja mit der Uhr.
So oder so,
ja. Und das Bild bleibt dort hängen und forever.
Von dir, ein Wort ist ein Wort, das ist besser als jede Unterschrift. Ja, auch das ist eine sehr interessante Story. Wie schon gesagt, wir haben noch ein, zwei andere Themen, Hand aufs Herz. Sag mir ganz ehrlich, hast du alles kopiert, wo wir da mit den Bienen angefangen haben im Burlang? Am Anfang sind wir noch ein Wildimker gewesen, habe ich gehört sagen, dann noch gar keine kantonale Bewilligung vorliegen gehabt. Wir haben das Jahr zwei vor angefangen, inzwischen sind es auch der Globus, wo Bienen hat auf seinem Dach, das Hotel Zürich hat, Marriott, wenn es überhaupt noch so heisst, ich weiss es gar nicht, aber grundsätzlich ist ja ein Trendboot und du hast wunderschön, also viel schöne Bienenhäuser, als wir haben. Wir haben einfach die Kästen und du hast es zusätzlich noch mit einem Architekturmodell vom Hotel Burlo. Es ist ein bisschen, auch im wunderschönen Garten, ein bisschen vorne dran rechts. Du produzierst dort auch mit zwei Völkern oder drei Völkern.
Vier
Völkern sogar.
Ja.
Honig und du tust den auch am Morgenbuffet den Leuten servieren. Wir sind uns gegenseitig natürlich kein Konkurrent, aber ich kann einfach trotzdem
nein, aber du hast recht, das zu fragen. Ja. Also du hast, ich kann mich gut erinnern, wo du mit dem angefangen hast. Und zuerst habe ich gedacht, also, was spinnt der René Bayer da an der Bahnhofstrasse auf dem Dach, Bienenzüchter? Ja. Und dann circa zwei Jahre später habe ich von einem Bekannten ein E-Mail bekommen. Und der Bekannte kennt den Imker.
Ja.
Und der hat vorgeschlagen, du, wieso machst du nicht, nicht Bienenzüchter in eurem Park? Und dann, wegen dir, habe ich gedacht, ja, das, it makes sense, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine interessante Idee. Und dann zusammen mit unserem Direktor, der Wilhelm Luxem.
Luxem, also die Michelin hat das nicht mehr müssen.
Nein.
Absagen.
Also ich Luxem persönlich habe immer, ich esse Honig seit und ich liebe Honig.
Es ist mit Zopf einfach das Beste und meine Butter.
Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass der Wilhelm Luxem, glaube ich, sehr gerne Honig auch hat. Und er hat sich dann wirklich angenommen mit dem Imker. Und dann haben wir da eben das Mini-Baurolac, haben wir dort produziert und gebaut mit vier
Öffnungen.
Vier Öffnungen, genau, vier Könige. Und jede König, ich bin nicht so ein Spezialist, aber jede Königin hat 20.000 Bienen.
So ist es.
Mal vier sind 80.000 Bienen. Und was auch interessant ist, ist, dass wir ab und zu haben wir Events, wie zum Beispiel das Art in the Park bei der Eröffnung oder wir haben Street Parade, wir haben das Sommerfest, wir haben Open-Air-Kino, also wir haben immer wieder so Events. Und dann ab und zu kommen die Bienen nicht unbedingt dort hin. Dann, doch, weil das kann gefährlich sein mit den Kindern, die spielen und so weiter. Nein, da kommt der Imker am Morgen früh und holt die 80.000 Bienen ab und geht aufs Land. Und die Events dauert ja immer nur so ein, zwei, drei Tage. Da kommt er wieder zurück, bringt die zurück und life goes on. Also, ist noch interessant.
Also, ich kann dich da beruhigen. Es sind ja erstens Women's World Bienen, weil Männer brauchen es nur für den Begattungsflug von der Königin. Einmal kurz im April, Mai. Und ansonsten sind männliche Bienendrohnen eigentlich nicht gross erwünscht im Staat von Bienen. Aber eben, was wichtig ist, die ersten zwei Meter vom Flugloch sollte man nicht stehen.
Ja.
Weil dort hat es effektiv auch Wächterbienen, die schauen, dass nicht falsche Bienen oder Wespen dort herkommen. Und das haben die sehr gut gelöst. Das kann ich wirklich empfehlen, nachdem man bei uns Bienen nicht besichtigen kann auf dem Dach. Wir haben noch ein paar Bilder, die wir im Internet haben, wo man es sieht in etwa. Aber beim Borolac kann man da wirklich daher. Und die haben Blumenrabatte drum gemacht, wo genau so ist, dass in dem Bereich gar nicht herkommst wo die Bienen könnten aggressiv werden. Im Übrigen, Bienen sind nur auf Selbstverteidigung aus. Also wenn man etwas nicht von ihnen will, haben sie gar kein Interesse, im Gegensatz zu Wespis, an das Essen von Leuten oder so. Dann bin ich jetzt fast überrascht, dass ihr eure Bienen etwa in den Urlaub schickt. Ich habe eher gedacht, dass es Triple wegen dem Lärmen, aber ja, Bienen gehört das auch nicht.
Also. Ich das weiss, ja. Gut. Nein, wir haben dort unseren Gewürzgarten für unser gesehen. Pavillon. Unser Küchenchef oder unser Chef holen dort die verschiedenen Gewürze. Und ich habe das jetzt nicht so gewusst, dass die keinen Lärm, also dass die das nicht gehört.
Nein, das gehört es nicht.
Okay.
Sie nehmen die Farben anders wahr als wir Menschen. Aber eben, das ist noch nicht alles erforscht und ich hoffe, es wird noch Bienen geben.
Also was noch interessant auch noch ist, zu dem Thema, ist, dass der Imker hat uns das gesagt, dass die Bienen, die wir haben, die gehen ja nur in unserem Park auf die Bäume und Blumen, die wir haben. Also die gehen nicht sehr weit. Also ich weiß nicht, ob die bis zum, gut, der Bellevue-Platz, der hat jetzt ja keine Bäume mehr. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo die noch könnten hin. Aber der Honig, sage ich, eigentlich viel vorhin gesünder, weil wir keine Pestizide haben und so weiter. Und auf dem Land hat es mehr Pestizide. Also sollte unser Honig noch, ich würde sagen, genüsslicher sein.
Absolut, und, das ist so. Das Hotel Imperial in Wien, wo ich es auch angeschaut habe, die tun das bewusst machen und auch als Biohonig kultivieren. Das machen wir erst seit 2 Jahren, aber sind auch stolz, dass wir jetzt die Zertifikate von der Grünen Knospen haben. Man könnte zwar den Bienen nicht sagen, wo sie den Honig holen können, aber wir als Imker können viele Sachen machen, weniger Chemie verwenden, weil wenn man früher geschaut hat, wie Bienenzucht gemacht wurde oder wie Bienen gepflegt worden sind, ist doch sehr viel mit dem Chemiekühlen gemacht. Und es gibt heute auch natürliche Feinde von der Varroa-Milben etc. Aber es ist immer noch schwierig, auch in unserer Zunft von den Imkern, die Leute zu überzeugen, etwas, was sie während 100 Jahren so gemacht haben, einmal vielleicht unter einem neuen Gesichtspunkt sein. Das ist ein bisschen wie allen Vereinen, die halt in dem Sinn gewöhnt sind, nach Normen zu arbeiten, dass sie nicht so einfach aus denen rauszubringen sind. Aber lass uns doch gerade noch ein bisschen weiter privat reden. Die Bienen haben wir jetzt gut abgedeckt. Du bist auch ein, ja, was soll ich jetzt anfangen? Fangen wir an mit dem Golf. Das ist auch wieder etwas, was dein Vater, glaube ich, auch mit meinem Vater initiiert hat. Wir sind beide im gleichen Golfclub. Du spielst einfach wesentlich besser Golf. Ich habe mich noch beim Sekretär heute erkundigt. Du hast ein wunderbares Handicap von 12,4 im Moment. Er hat ja heute ganz auf den Zettel genau. Das habe ich nie erreicht und wird es nie erreichen. Darum kann ich dir das Wort lassen. Was fasziniert dich am Sport Golf? Brauchst du es als Ausgleich zum Arbeiten? Wie häufig gehst du überhaupt? Ich habe dich auch schon gesehen zum Essen dort oben. Mich sieht man primär zum Essen dort oben. Erzähl doch mal, was deine Motivation ist. Sei das, was der Winston Churchill gesagt hat, a nice walk spoiled. Was ist für dich Motivation, Golf spielen?
Also, ich muss sagen, in der letzten, also das Jahr habe ich 9 Löcher Golf gespielt.
Okay.
Letztes Jahr vielleicht 18.
Okay.
Also in den letzten Jahren habe ich viel weniger gespielt. Ich habe mal mein bestes Handicap war 8. Und dazu mal habe ich viel gespielt. Da muss man auch quasi einmal, zweimal in der Woche spielen. Und einfach in der letzten Zeit habe ich weniger Zeit gehabt, irgendwie auch noch andere gewisse Hobbys im Sport. Also sicher im Winter viel Skifahren.
Das auch?
Ich bin ein sehr guter Skifahrer.
In St. Moritz?
Viel in Gstaad. Aber auch St. Moritz.
Ja.
Weil eben dort in der Schule sind wir jeden Tag Ski gefahren.
Ah ja, natürlich kommt das der Zeit, ja.
Und im Sommer ich gehe auch, eine Passion von mir ist Autorennfahren.
Das habe ich nachher wieder.
Hast du das auch noch aufgeschrieben? Ja.
Wer spart denn Leute?
Nein, das ist schon seit vielen Jahren zuerst mit so Classic Cars, Oldtimers, aber seit vielen Jahren jetzt mit modernen Rennautos. Ich habe ein modernes Rennauto. Und
dürfen wir sagen, was für eine Marke? Ich habe es da aufgeschrieben. Also, aber du
kannst das ist ein Porsche GT3 Cup.
Ein 911, ja.
911 Cup, das ist ein Rennauto, mit dem kannst du nicht auf die Straße.
Ja.
Und da gehe ich mit einem Freund, zwei, drei Freunden, ein paar Mal im Jahr nach Monza, nach Imola, Hockenheim, ja, alle die schönen Strecken. Und das macht viel Spaß, ist wirklich so ein Abwechslung.
Ja.
Weil man muss sich doch, es ist nicht ungefährlich,
ja,
darum muss man sich, man muss das ernsthaft machen, muss sich konzentrieren und das ist etwas,
eine gute Abwechslung. Ich kann schon viele Autos sehen, abfliegen, ja, im Hockenheimring,
ja,
und das ist, glaube ich, doch ganze 20 oder 23 Kilometer lang. Also,
ja.
Und das ist jede
das Kurve. Das ist der Nürburgring.
Nürburgring, sorry.
Ja,
ich bin kein riesiger Automobilfan, ja, ja, aber das stimmt, der Nürburgring, genau, der hört fast nicht mehr auf. Und dort habe ich schon viele Bilder gesehen, wo Leute, die das erste oder zweite Mal sich ein unterschätzen, dann einfach voll rausfliegen, ja, und so, ja, ein teures Auto, das dann sehr schnell auch wieder,
ja, ja, den, nein, Wert hat, ja,
vom
Material. Aber zurück zum Golf. Mein Großvater, mhm, und ich weiß nicht, wie es.
Er hat da meinen Vater zum Golf.
Weil mein Großvater ist dazu mal einer von der Gründer von der, vom,
genau,
vom Golfclub in den 20er Jahren. Und mein Großvater ist auch ein Rennfahrer gewesen.
Mhm.
Er hat Rennen gemacht, die Klausenrennen.
Das ist mein Vater gewesen.
Auf Bugatti.
Mit Wien gemacht.
Also in der Sportkategorie und mit Bugatti,
ja,
hat er die Klausenrennen zwei, dreimal gewonnen.
Bravo. Weißt du, dass wir in Beyond auch eine Story gemacht haben über das, weil mein Vater, ja, ist der Kolomitkör gewesen und man hat einen Schlauch gehabt, wie man im Garten hat.
Ja.
Dort ist man drüber gefahren mit dem Auto. Und dann hat das durch das, dass der Pneu drauf war, hat das bei der Stoppuhr einen Drücker aktiviert, der, ah, ja, die Uhr angehalten hat. Und so hat man schon, ah, okay, relativ genau jetzt immer. Ich habe dir mal die Artikel auch noch gegeben.
Ja, ja.
Ist hochinteressant. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass ich gefasst habe. Das war, glaube ich, 1934 das letzte Mal gewesen. Und von 20 bis 26 ziemlich regelmäßig. Und mein Vater hat mehr TÜV gefahren. Weil Auto hat er zwar auch gerne gehabt, aber nie Rennsport.
Ja.
Aber wir haben den Kono mit. Wir haben heute an dem Ortsmuseum auf der Seite von Uri die ganze Sammlung geschenkt, wo wir die ganze.
Und was sind das für Uhren?
Also, das sind Stoppuhren, Heuer, Taschenchronographen meistens.
Ja. Ja.
Weil eben das ist schon seiner Zeit der Marke, ja, ja, bekannt war. Und wir haben die ganzen Uhren heute in denen von unserem Uhrenmuseum für eigentlich ewig zur Verfügung gestellt. Und das ist noch interessant, wenn man dort mal Besuch ist. Es ist eine schöne Straße, wenn man nachher über den Klausenpass,
ja,
ja, ist. Noch ziemlich urkig und schmal, bis man wieder
Ohne Boden
kommt.
Ja.
Aber sehr empfehlenswert, ja, auch zum mal besichtigen. Ja. Und es gibt eben ein schönes Museum, wo das alles nochmal aufzeichnet, wer, wann, wie gut hat. Ich bin überzeugt, da ist der Name von deinem Urgroßvater ebenfalls erwähnt.
Ja. Großvater.
Großvater, Entschuldigung, Großvater.
Ja.
Du bist ja 6. Generation, ich 8. Es ist immer relativ schwierig, da überhaupt noch genau zu wissen, wer wann wie was gemacht hat. Und jeder hat irgendeinen Beitrag geleistet, aber es hat halt immer gewisse, die über das hinausstehen. Und auch vielleicht von der Zeit her, man hat ja dort immer Krieg oder Pest gehabt, Spanische Grippe. Das sind noch Leute gewesen, die viel mehr Leid geprüft worden sind als wir. Ich habe eigentlich gedacht, ja, ich mag jetzt gerade schön meine Karriere durch, ohne Krieg, ohne Wirtschaftskrise, ganz grosse, ohne Pandemie. Jetzt hat es uns halt doch noch verwünscht.
Ja.
Und zwar gar mit einer rechten Pandemie. Aber über das haben wir ja schon geredet. Also Golf hast du vorher auch gesagt, das macht dir Spass, aber es ist zu wenig Zeit. Jetzt gibt es ein anderes Hobby, wo du gar nicht gewöhnt hast, wo eigentlich nicht Hobby ist, aber wie wir beide unseren Beruf zum Hobby haben, wie wir auch beide wirklich von der Pike aufs Medien gelernt haben, ist eigentlich Vollendung jetzt von dem, was du machst seit ungefähr 10 Jahren oder jetzt schon 11 Jahre. Du bist Chairman von der Leading Hotels of the World. Ich glaube, heute undiskutabel, seit ihr auch Relais Chateau übernommen habt als Organisation, die
wir haben sie nicht übernommen, wir haben dazu mal eine Partnerschaft gehabt.
Genau.
Aber heute sind wir wieder getrennt. Das ist nicht mehr zusammen.
Aber gibt es noch Relais Chateau?
Relais Chateau gibt es noch.
Die Führer, die es früher gegeben hat.
Ja.
Machen sie die jetzt?
Ja.
Ah.
Aber wir haben dazu mal eine Partnerschaft gehabt, weil Relais Château sind ja gegenüber den Leading Hotels eher kleinere Häuser,
ja, individuell.
Und auf dem Land,
ja,
mehrheitlich.
Meistens, ja.
Und so, das ist in den Jahren 2000 gewesen, haben wir gesagt, es könnte doch noch Synergien geben von unseren Gästen, die in Leading Hotels gehen, aber auch in Relais Château.
Sowohl als auch, ja.
Aber dann hat sich das, haben wir aufgehört mit dem, weil so in den letzten 10 Jahren haben wir in den Leading Hotels, wo früher noch eigentlich nur grosse Hotels gewesen
sehr
sind,
groß, ja,
haben wir heute immer mehr kleine Boutique-Hotels,
ja,
neue Hotels, ja. Also auch wo ein bisschen Design gehen und so weiter, haben wir immer mehr von denen. Und die sind quasi heute ein bisschen auch Konkurrenz
zu Relais Château.
Okay. Ja, da bin ich seit 10 Jahren Chairman.
Hast du gerade vom Herrn Gauer übernommen, wo
genau,
im Lausanne-Palast ist? Weißt du, kein Musiker.
Der Jean-Jacques Gauer, vom Familie Gauer vom Schweizer Hof in Bern.
Aha, ursprünglich.
Ja, und der Jean-Jacques ist Direktor im Lausanne-Palast. Und vor ihm ist der Ernst Scherz, der der Besitzer ist vom Gstaad-Palast. Also wir haben das immer in Schweizer Hand behalten. Und das ist eine tolle Firma.
Ja.
Wir haben ca. 430 Hotels weltweit.
Richtig.
Und die Firma gehört ca. 60 von diesen 430 Hotels. Die 60 Hotels sind quasi die Shareholders, die Aktionäre von dieser Firma. Und die Firma ist eine AG und die AG ist in Luzern. Sässig, ja, domiziliert. Und unter, die heißt Hotel Representative AG, und unter der ist die Leading Hotels of the World in New York.
Ja, das habe ich schon gewusst.
Und das ist, darum ist das wirklich etwas Einmaliges, dass wir Hoteliers besitzen die Firma,
genial.
Oder wo eigentlich für uns alle tätig ist. Oder
ist wie, wenn du, ein schwieriger, jemanden auszuschliessen in allem Fall.
Ja, das hat es oft schwierig.
Ja,
aber das ist wie, wenn du, oder ich weiß nicht, Coca-Cola-Aktie besitzt,
ja,
aber auch Coca-Cola trinkst.
Ja,
oder du bist ein Konsument.
Das ist der Trick, dass man
aber bist auch ein Besitzer,
ja,
Mitbesitzer.
Man will ja seinen Aktienkurs pflegen, wie man
genau
so schön sagt.
Ja.
Das haben wir mal in der Uhrenbranche uns auch versucht. Wir haben den Namen auch gehabt, der Leading Jewelers and Watch Specialist in the World.
Ja.
Es ist aber noch ungefähr 13, 14 Jahre zu Tod gelaufen, weil die Solidarität zwischen den Uhrenmarkt, den Distributoren und den Detailisten ist nicht genügend groß gewesen. Und es ist halt doch relativ teuer, so jährlich so einen Guide zu produzieren.
Apropos Uhren,
ja,
ich möchte gerne eine Frage stellen, weil du weißt ja, ich bin ja...
Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann.
Ja,
so
ich bin ja auch so ein bisschen... Ich habe gerne Uhren.
Ja,
ich weiß. Das ist etwas Schönes. Und ich stelle mir vor, du lebst da in dieser Uhrenwelt. Du kannst dir jede Uhr leisten.
Leider auch nicht, aber gut.
Ja, aber da kannst du sie tragen.
Ja.
Wie ist das bei dir? Tust du jeden Tag eine andere Uhr tragen oder hast du eine Kollektion und du trägst nur die Uhr von deiner Kollektion? Wie ist das? Ich kann mir das nicht
also, du
vorstellen.
Du bist mein erster Gast, der die Rolle umkehrt und zum Tagen wird,
ja,
und ich bin jetzt der Gast.
Ich glaube, alle möchten das wissen.
Alle wollen das wissen.
Ja.
Ich tue es jetzt hier und offiziell sagen, ihr habt gesehen, im Bayern-Tag trage ich meistens meine Rolex GMT Master. Sie heisst im Übrigen Chestnut im Überbegriff, und weil sie eben braun und schwarze Lünette hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Uhren von den meisten Uhrenmarken, praktisch alle, die ich vertrete. Ich habe auch eine private Uhrensammlung neben der, die wir haben von der Firma. Ich sammle mehr Borduren, also Uhren, die an Flugzeugen, Lastwagen, Eisenbahnen, Tram sind. Und ich habe auch sonst ein paar interessante Sammlungen. Vor allem eben Sachen, die mein Vater nicht gesammelt hat, tue ich noch ergänzen, auch im heutigen Museum. Aber eigentlich bin ich nicht so wahnsinnig jemand, der vielmals die Uhren wechselt. Also, ich habe die Rolex-Uhr sehr gerne. Ich habe vorher sehr viel Breitling getragen, weil es einfach für mich nicht immer adäquat war, eine Rolex zu tragen. Wie ich auch beim Autofahren in einem Mercedes fahre, sondern Alfa Romeo, seit ich Auto fahren darf. Aber die Frage ist schon richtig. Also, du soll Honey und ich kann jeden Tag, wenn ich wette, eine andere Uhr tragen. Ich trage natürlich nicht die Uhren, die nachher Kunden kaufen. Das wäre nicht korrekt. Die werden heute Mint im Originalkarton bewahrt, bis sie der Kunde überkommt. Aber ich profitiere sicher davon, dass ich jeden Tag beim Einkauf kann schauen kann, was noch reinkommt. Und ich freue mich eigentlich wie ein kleines Kind, so wie der Koch jedes Mal, wenn Fisch oder Fleisch abläuft, eine Qualität und Temperatur abläuft, tue ich effektiv am Puls der Zeit leben. Ich kann aber ehrlich sagen, ich habe Kunden, die noch viel mehr, sie sagen, dass das Herzblut haben und nicht mehr können ohne nur sie. Das kann ich. Also ich habe genügend Uhren. So kann ich sagen, wenn ich die nicht habe, wenn nur gut, dann ist es vielleicht ein mittels Drama, wenn ich es nicht fürs Museum kann. Aber wenn ich sie für mich persönlich will, kann ich sagen, ich bin eigentlich gut abgedeckt.
Das ist eigentlich wie ich, oder? In der Hotellerie. Ja. Weil ich kenne ja viele Kollegen um die Welt herum, die wunderschöne Hotels haben. Und meistens fragt man mich, ja, du gehst ja nur in die schönsten Hotels auf der ganzen Welt. Und ich glaube, es ist ein bisschen das Gleiche. Ich gehe oft jetzt oder vielleicht am Anfang, aber jetzt gehe ich gern immer so ein bisschen in die gleichen Hotels. Ja. Und oft sind das so ganz kleine Hotels, die gar nicht bekannt sind.
Boutique-Hotels
quasi. Ja, oder einfach irgendwelche dort jemanden kennen. Und wo man vielleicht auch ein bisschen so ab und zu mal nicht so bekannt ist. Mhm. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen wie mit dir mit der Uhr. You have seen it, oder? Natürlich hast du Freude, immer wenn wieder etwas Neues kommt, wie ich auch, wenn ein neues Hotel wieder geöffnet wird.
Ja, in Dubai wird, hast du immer
ist das wieder immer interessant. Aber,
das passiert.
Aber wenn man mal das alles so ein bisschen gesehen hat, okay, man muss es nicht jeden Tag
haben. Genau. Das hat mein Vater übrigens immer auch gesagt, wenn du nur nicht kannst besitzen, zum Beispiel, weil sie noch antike oder speziell ist, ist es nur wichtig, dass man schaut, dass sie an einer Sorge kommt, wo sie am Publikum auch weiter zeigt, wie da die Bilder. Es ist immer schade, wenn Leute Uhren haben, die sie einfach nur kaufen und gerade ins Banksafe tun und man sie nie mehr sieht.
Ja, ja.
Uhren sind bei uns gemacht fürs Handgelenk und das ist mir auch wichtig.
Ja.
Jetzt vielleicht zum Abschluss. Du hast auch eine sehr schöne Uhr gesehen, ich am Handgelenk.
Ja.
Du doch uns nur schnell sagen, was für eine Marke das ist und
das
was
ist,
für ein Modell.
Das ist ein Patek Philippe Nautilus.
Sehr gut.
Wo mir einfach sehr gefällt, weil
sie passt super zu dir.
Sie passt so gut an meinem Arm. Sie ist schlicht. Und ich würde sagen, sehr low-key. Aus Stahl.
Ja,
genau. Aber trotzdem ist ein Patek Philippe. Und ganz einfach. Ganz einfaches Zifferblatt und die gefällt mir sehr und die ist auch ziemlich rar und ich habe die dürfen bei dir kaufen und
schön, dass du sagst,
ich freue mich jeden Tag.
Nachdem du jetzt schon Moderation übernommen hast, aber ich sage herzlichen Dank. Eine Frage, die ich noch will, stelle ich behalte mir für einen zukünftigen Tag, aber ich will dir ganz herzlich dir danken, auch der Gigi, all denen, die das Hotel zu dem machen, was es ist, nämlich wahrscheinlich eins von den weltbesten, also ich würde sagen, sicher zu den Top 5 weltbesten Hotels gehört. Und ich sage immer, das ist das Schönste, was man hören kann, wenn man zu viele Gäste hat. Und wir reden auch nicht mehr von Kunden, wir reden von Gästen. Und das haben wir vieles von den Hotels gelernt. Also in den Hotels lernt man dienen und verdienen kommt nach dem Dienen. Das heisst, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und was wir gemeinsam haben. Und wir haben beide Schweizer Handwerk, die auf der ganzen Welt höheres Ansehen. Und an dem müssen wir arbeiten, da müssen wir auch weiter verantworten. Vielen Dank, dass du die Funktion vom Chairman in der Leading Hotels of the World weitermachst. Als Leading Club-Mitglied bin ich sehr froh und stolz, dass ich so etwas habe. Und ich weiss, dass es auch in schweizerischer Hand gut aufbewahrt ist in Zukunft. Es ist mir ein riesen Vergnügen gewesen, wenn Sie es noch nicht selber gesehen haben. All die Bilder würde ich wirklich empfehlen. Kommen Sie mal ins Borola, vor allem auch ins Restaurant Bauer. Das ist ein Erlebnis für sich und es ist wunderschön umgebaut worden vor, glaube ich, 2 Jahren. Und ich kann nur empfehlen, kulinarisch und einfach vom Einkaufserlebnis ist das ganz, ganz toll. Danke vielmals, dass du mein Gast
warst. Danke vielmals, Sonne,
danke, für die Einladung. Und ich freue mich allenfalls auf das nächste.
Sehr gern, ja.
Danke vielmals.
Danke, Sonne, merci.